will vorher beten und dann wollen wir uns den Text anhören und ich bitte euch freundlich, diejenigen, die es können, natürlich aufzustehen, die, die an Beinen leiden haben, natürlich bitte nicht, aber alle anderen bitte. Vater im Himmel, wir danken dir für das Vorrecht, dir gehören zu dürfen, für das Vorrecht, deine Kraft erfahren zu dürfen. Wir danken dir, dass wir dein Wort kennenlernen dürfen und immer besser kennenlernen dürfen. Ich danke dir, Vater im Himmel, für dein Wort, das rein ist, das heilig ist, das Kraft hat, das uns auch selber reinigt, das unsere Gedanken fokussiert, das uns auferbaut, das uns Freude gibt, das uns erfrischt, das uns ermahnt, das uns Kraft gibt, auch Gutes zu tun dem Nächsten, das uns Liebe gibt. Wir danken dir, Herr, dass wir diesen Geruch, diesen Wohlgeruch, den du uns gegeben hast, der zum Leben führt, weitergeben können, auch in die Welt hinaus tragen können. Amen. Der Text geht heute weiter im Kolosserbrief. Tobias hat ja damit angefangen und ich würde gerne euch die Verse 9 bis 14 aus dem ersten Kapitel lesen. Deshalb, übrigens deshalb, der Kontext ist, weil die Kolosser schon Glaube und Liebe und Hoffnung schon erfahren haben und sich ihr Glaube rumgesprochen hat und Paulus dann auch Bericht davon bekommen hat, ja, und deshalb. Deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und zu aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, der uns gerettet hat aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und das ist ein Text, der ist natürlich wie bei immer bei Paulus, der ist dicht gepackt. Ja, der ist einfach, da stopft Paulus alles rein, was er reinstopfen kann. Wir müssen uns das so vorstellen, Paulus ist oft bei seinen Gemeinden gewesen und hat dort zum Teil bis zu 2 Jahre gelehrt. Jeden Tag, Tag aus, Tag ein. Warum? Weil die Gemeinden, wo er gelehrt hat, waren eigentlich in heidnischen Ländern angesiedelt. Und das heißt, sie hatten ein großes Defizit, sie haben die Bibel nicht gekannt. Und Paulus versucht ihnen, das beizubringen. Die Bibel damals war übrigens im Wesentlichen das Alte Testament, so wie wir es heute kennen. Und klar gab es schon 1, 2 Bücher aus dem Neuen Testament, aber ich sage mal, im Wesentlichen hat Paulus ihnen die Bibel vermittelt, so wie Jesus das bei seinen Jüngern auch gemacht hat. Und hat ihnen gezeigt, was Gott gemeint hat. Warum? Weil die Bibel damals, übrigens sehr ähnlich wie heute, durch Tradition verschleiert und verschlossen war. Ja, also die Leute haben eine Lage nach der anderen Tradition drüber gelegt, bis die Aussage der Bibel zur Unkenntlichkeit entstellt war. Und deshalb war Paulus da und versucht den Leuten A, mal den Inhalt der Bibel zu erklären und B, wie man sie interpretiert. Und jetzt will ich das Gleiche mit euch machen. Das heißt, ich will euch ein bisschen das Ganze auseinanderpacken, was jetzt da reingesteckt ist. Weil Paulus schickt jetzt an diese Gemeinden eine Art Zusammenfassung von dem, was er gelehrt hat. Er versucht sozusagen, ihnen das wieder in Erinnerung zu rufen. Aber jedes Wort sozusagen ist aufgeladen mit sicherlich 1 oder 2 Stunden Instruktion von der Seite von Paulus. Und ich kann euch heute nur so und so viel davon geben. Ja, ich kann euch nicht alles geben, sonst würden wir 8 oder 9 Stunden ungefähr hier sitzen. Also der Text hier gibt mindestens 8 bis 9 Stunden Material ab. Mindestens. Ja? Und wenn ihr einmal Lust habt, 8 bis 9 Stunden über den Text zu reden, dann sagt es mir bitte, dann können wir dann den Kaffee ein bisschen erweitern und ich nehme mir gern Zeit dafür. Jetzt kommt also sozusagen die Kurzfassung. Das Erste, was ich machen will, ist, ich will euch den Text kurz wenigstens erklären, dass der Satzbau und die Verweise klar werden im Text. Also, deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Damit nimmt er Bezug auf vorher, aber er nimmt Bezug auch auf nachher. Das, was danach folgt im Text, ist nicht selbstverständlich. Sonst müsst ihr nicht dafür bitten. Es gibt Dinge, die sind selbstverständlich. Wir haben das Heil in Jesus. Für das muss er nicht beten, ja, weil wir es schon haben. Aber es gibt andere Dinge, für die muss er beten. Und das, was jetzt folgt, für das muss er beten. Also, das Nächste ist auch, wenn etwas erbeten wird, sollten wir was dafür tun. Ich komme später noch drauf. Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Und diese Erkenntnis des Willens kommt meines Erachtens in allererster Linie aus dem Gesetz Gottes, aus der Tora. Ja, wenn man denkt, das Gesetz Gottes sei einfach eine Abfolge von Befehlen, dann ist es so, dass das eben nicht der Fall ist. Es ist, glaube ich, der Traditionalismus, der das macht. Und dann wird das zu dieser furchtbaren Abfolge, die auf Hebräisch Kafla Kaf, Kafla Kaf, Zafla Zaf, Zafla Zaf, Se'arsham, Se'arsham. Ja? Und ihr merkt schon, es hört sich schon so relativ kauderwelschmäßig an und das heißt eben sozusagen Befehl für Befehl, also Zeile für Zeile, Zeile für Zeile, Befehl für Befehl, Befehl für Befehl, hier ein bisschen, da ein wenig. Okay? Und so wird es, wenn wir das Wort Gottes mit Tradition überladen. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Und wegen dem sollten wir die Tradition wegnehmen, einfach sehen, was das Wort Gottes sagt. Und dann sehen wir, dass die Tora, das Gesetz Gottes, sehr viele Dinge enthält, die extrem nützlich sind und die zeigen, wie wir den Nächsten lieben und wie wir Gott lieben. Um das geht es im Wesentlichen in der Tora. Und danach, wie immer, hat das Volk halt seine eigenen Wege gemacht und wegen dem gab es halt auch noch die Propheten. Es gibt im Psalm 119, Psalm 119 heißt, wie sehr freut mich das Gesetz, um drüber nachzudenken. Sagst du, ja, als wenn ich jetzt das Schweizer Gesetzbuch lese, dann habe ich jetzt nicht so Freude dran. Ja? Und es ist, weil die Tora, das Wort Tora heißt eben nicht Gesetz, sondern heißt eigentlich Lehre. Ja? Gott lehrt über sich, Gott offenbart etwas über sich. Wir lesen Dinge zum Beispiel, dass ein Dach eine Reling haben muss, damit niemand runterfällt, also mach dein Hauch sicher. Ja? Es steht etwas darum, wenn jemand ein Pfand zurückfordert, dann bleib vor dem Haus stehen, bis die Person das Pfand rausgegeben hat. Aha, Schutz der Privatsphäre. Ja? Das sind alles Dinge, die in unserem modernen Recht drin sind. Ja? Wenn jemand dir ein Pfand gegeben hat, dann ist sein Mantel, also sozusagen das, womit er sich nachts zudeckt, dann gib ihm das vor dem Abend zurück. Ja? Also das heißt auf gut Deutsch gesagt, schon eine Sozialgesetzgebung. Wir bestehen nicht auf unserem Recht, wenn es zum Schaden des anderen ist. Ja? Gib Kredit jemandem, der es nicht zurückzahlen kann, weil derjenige gibt den Kredit Gott. Aha, wir haben ein Sozialrecht, das füttert nicht die Leute wahllos mit Geld, sondern gibt Kredit, der es zurückzahlen kann, der soll es machen. Der es nicht zurückzahlen kann, der kann es nicht machen. Ja? Das ist also ein Sozialrecht, was ausbalanciert ist, was nicht alle füttert, sondern eigentlich sagt, okay, wer kann zahlen, wer kann was machen, der macht das. Ja. Wir sehen ganz, ganz viele Dinge, wo wir unser modernes Recht eigentlich darauf basiert haben, wenn wir ein bisschen mit offenen Augen lesen. Und das ist die Erkenntnis Gottes, die wir hier lernen können und dürfen. Und einfach ein Beispiel dafür ist, dass Gott sagt, bist du dadurch König, dass du Zedernholzbauten wetteiferst. Hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken und trotzdem Recht und Gerechtigkeit geübt? Ging es damals nicht gut? Er hat dem Elenden und dem Armen zum Recht verholfen. Darum ging es ihm gut. Heißt das nicht erkennen? Heißt das nicht mich erkennen, spricht der Herr? Also wer Gott erkennt, als mächtiger Mensch, als König und trotzdem in Elenden und Armen Recht verschafft, der hat Gott erkannt. Ja, der kommt runter von seinem Bürojob, sage ich mal, ja, von seinem Schreibtischtätertum als König, ja, ganz weit entfernt von allem, abgeschirmt und durch lauter einen Hofstaat, der ihm wahrscheinlich alles schön rapportiert, und schafft trotzdem den Armen gerecht. Er will wissen, was auf der Straße läuft. Das ist ein gerechter König, gemäß dem Willen Gottes. Das steht zum Beispiel im Jeremia 22, Vers 15. Jetzt geht es weiter. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Was in aller Welt ist das? Das ist das, was unser tägliches Leben betrifft. Unser tägliches Leben ist meistens nicht schwarz und weiß, es ist grau. Hellgrau, dunkelgrau, mittelgrau, vielleicht auch farbig. Und Weisheit ist das, was wir zum Beispiel in den Sprüchen finden. Ja, wir finden das zum Beispiel auch in der Weisheitsliteratur sonst. Und das heißt, wir finden das verstreut über Propheten, wir finden einiges an Weisheit in Psalmen. Wie gehe ich mit Niederlagen um, wie gehe ich mit Leid um, wie gehe ich mit Schmerzen um? Das ist Weisheit und geistliches Verständnis. Und die kommt nicht gratis. Auch da wieder, Paulus betet dafür, aber wir können vielleicht was dafür machen, dass wir das auch akquirieren. Sozusagen, Gott macht seinen Teil, er schließt sein Wort auf, aber befassen müssen wir uns mit seinem Wort schon selber. Ja, und wir sind eine Religion des Wortes. Wir sind nicht dumm gemacht. Gott hat uns nicht dumm gemacht. Jeder von uns kann lesen und schreiben, zum Glück. Das ist relativ einfach. Ich sage immer, das hebräische Alphabet hatte nur 22 Buchstaben. Ja, die ägyptischen Schriftzeichen waren 3000 Zeichen. Die chinesischen Schriftzeichen sind auch über 3000 Zeichen, sind eher 30.000 Zeichen. Das war nur für die Elite. Ja. Unser Alphabet, auch das, was wir jetzt haben, besteht auf wenigen Buchstaben. Es ist lesbar. Ja, selbst der Dümmste kann lesen, wenn er ein bisschen sich damit befasst hat. Das ist das Schöne. Und das Wort Gottes ist in genau solchen Buchstaben geschrieben. In Buchstaben für das gemeine Volk. Nicht in Buchstaben, die Hieroglyphen sind und die total unverständlich sind. Ja, das Wort Gottes ist zugänglich. Und jetzt ist die Geschichte mit dem geistlichen Verständnis. Was fange ich damit an? Um des Herrn würdig zu wandeln. Das heißt, Paulus spricht auch Timotheus an, zum Beispiel in 2. Timotheus 2, Vers 19, das zu tun. Und es wird oft verglichen mit einem Soldat. Ich komme dann später noch darauf, was das alles beinhaltet. Aber die kurze Variante ist die, wenn ein Soldat total ängstlich durch die Gegend läuft und seine Waffe versteckt und Angst hat, der ist nicht würdig seiner Armee, einverstanden. Und der christliche Soldat, der weiß auch, wie er zupackt. Ja, es geht nicht um ein würdiges Wandeln, ganz wichtig, nicht mit gemessenem Schritt und dann so wie ein Hochwürden und dann nie etwas tun und nie Sport machen und nie etwas anderes machen und so ganz würdig laufen. Das ist nicht würdig. Paulus bringt Soldatenvergleiche, nicht Vergleiche aus irgendeinem abgefahrenen, sag ich mal so, ich weiß nicht, will nicht Worte gebrauchen, ich bereue später, aber ihr versteht, was ich meine. Okay. Und was ist dann der Sinn, würdig zu wandeln? Zu allem Wohlgefallen, was da heißt Gnade vor Gott und vor den Menschen. Ja, wer Gott würdig wandelt, der findet Gnade vor Gott, der findet aber normalerweise Gnade vor den Menschen. Heißt nicht, dass wir auch verfolgt werden, weil die Wahrheit tut weh und viele Leute vertragen die Wahrheit nicht. Ja, Wahrheit schmerzt. Aber abgesehen von dem sollten wir vorbildliche Bürger sein. Fruchtbringend in jedem guten Werk. Das ist der berühmte Psalm 1. Und den will ich euch ganz kurz einfach zur Erinnerung vorlesen, weil es so wunderschön, lässt sich auch gut auswendig lernen. Selig ist der Mann, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt und auf dem Weg der Sünder nicht steht und in der Siedlung der Spötter nicht siedelt, sondern am Gesetz des Herrn Freude habt. Und ihr wisst es jetzt, das ist die Lehre des Herrn. Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Er wird sein wie ein Baum, am Tobel gepflanzt, der seine Frucht bringen wird zu seiner Zeit und dessen Blattwerk nicht verwelkt. Und alles, was er tun wird, wird ihm gelingen. Nicht so der Gottlose. Denn wie Spreu ist er, die der Wind verweht, Deshalb werden die Gottlosen im Gericht nicht bestehen können und der Sünder nicht in der Versammlung der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen vergeht. Also auch da wieder, wir denken nach über das Gesetz, haben Freude dran, Gott schließt es für uns auf in unser Herz und danach sind wir wie ein Baum, der im Tobel gepflanzt ist. Ja, so irgendwo dieser wie die Schliere oder so und die Bäume, die an der Schliere sind, die sind ja unglaublich kräftig. Ja, und die haben immer grüne Blätter, egal was, wenn eine Dürre ist, aber die Bäume an der Schliere haben immer grüne Blätter. So ist der Mensch, der gepflanzt ist bei Gott. Und der bringt seine Frucht. Das heißt, der hat dann die guten Taten. Die kommen einfach. Und er vergeht nicht, er verwelkt nicht. Und alles, was er tut, wird ihm gelingen. Das ist dies nicht im Positivdenker-Christentum. Es geht einfach darum, wir sind aufgefordert, Gottes Werke zu tun. Und wenn wir Gottes Werke tun, dann werden Gottes Werke gelingen. So einfach geht das. Es geht nicht darum, dass wenn ich sage, okay, ich habe irgendetwas, was einfach rein nur mir dient, dann wird das alles mir gelingen. Ja? Ich bin ein Diener Gottes und wenn ich im Dienst Gottes etwas tue, dann gelingt das auch. Gut. Wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Das ist im Epheserbrief auch, 4, Vers 1 bis 17. Es gab mal eine Predigt dazu, die könnt ihr nachschauen, die kann ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber das ist Wachsen in der Erkenntnis Gottes. Ja? Wir erinnern uns vielleicht ganz kurz, es geht um die gegenseitige Ermahnung, es geht um die Befähigung, es geht darum, dass in der Gemeinde Hirten und Lehrer gesetzt sind und Aposteln und Evangelisten, die das Wort Gottes vermitteln sollen, aber dass wir alle gegenseitig wachsen, weil wir gegenseitig das Wort Gottes annehmen. Das heißt, wir tun auch gegenseitig uns auf dem Weg helfen. Gekräftigt mit aller Macht nach der Macht seiner Herrlichkeit. Und jetzt fängt es an, interessant zu werden. 1. Korinther 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Alles, was ich hier im Moment erzähle, geht nur und wirklich nur und einzig und allein, weil Gottes Kraft da ist. Also alles, wo ich auch vielleicht jemanden auf den Schlips trete oder vielleicht jemanden auch ermutige, mehr eine Bibel zu lesen, das geht nur, weil Gott Kraft gibt. Es geht nicht, weil wir Kraft haben. Das Verstehen der Bibel geht nur, weil Gott Erkenntnis gibt, weil Gott unseren Geist etwas offenbart. Paulus spricht von Mysterion und das kommt häufig vor. Das sind Dinge, die sind jemanden, der sich nicht mit dem Wort Gottes befasst, schlicht und ergreifend verschlossen. Da klingt es wieder wie Kafla Kaf, Kafla Kaf, Zafla Zaf, Zafla Zaf, Sher Sham, Sher Sam. Ja, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen Erkenntnisse, die kann nur Gott geben. Und nachdem wir diese Kraft haben, gekräftigt zum Durchziehen und in die Luft springen und machen. Nein, gekräftigt mit aller Kraft und der Macht seiner Herrlichkeit zum Ausharren und aller Langmut. Ausharren oder Geduld, wird man auch sagen. Das heißt, die Kraft hilft uns zu überwinden. Die Kraft hilft uns, mit Widerwärtigkeiten zurechtzukommen. Die Kraft hilft uns, einander zu ertragen in Liebe. Ja? Die Gemeinde hält sich aus. Ja? Wir sind so verschiedene Personen. Normalerweise wird man nie diese Personen, die wir hier sind, aufeinander loslassen. Nie. Es wird nie ein Teambuilding-Event geben mit unseren Personen, die wir hier haben. Würde man sagen, so ein Team ist zum Scheitern verurteilt. Es sind so verschiedene Leute aus so verschiedenen Gesellschaftsschichten, aus so verschiedenen Hintergrund, so verschiedene Nationen. Der eine spricht noch mit einem falschen Akzent wie ich und so weiter. Also das ist einfach... ja, ertragt einander in Liebe. Und das ist die Kraft, die Gott gibt. Die Kraft Gottes hält uns zusammen. Es ist nicht, weil wir uns nett finden. Das können wir gar nicht. Paulus sagt, wir kennen uns nicht mehr dem Fleische nach, ja, sondern durch den Geist Gottes. Das ist das. Und das ist ein großes Wunder. Die Gemeinde, so wie sie hier ist, ist ein Wunder, weil sie sich aushält. Ja, da macht uns die Bibel keine Illusionen. Die Gemeinde ist ein Wunder, weil sie die Welt aushält, weil wir sind jetzt Schafe Jesu und wir merken jeden Tag, wie verloren die Welt ist und trotzdem halten wir es aus und trotzdem haben wir Geduld und trotzdem sind wir lieb zum Nachbarn und trotzdem geben wir was und trotzdem arbeiten wir. Dieses Trotzdem, das ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes ist da, damit Früchte da sind und Früchte werden manchmal halt auch geerntet, Das heißt, jemand nimmt den Apfel der Geduld und beißt rein und schaut mal, wie geduldig ist es, Max Erich, ja. Und da muss ich auch sagen, von meiner menschlichen Seite her wäre ich null geduldig, aber mit Gottes Kraft wird man geduldig. Ja. Das ist das. Mit Freuden dem Vater Dank sagen. Also gerade trotz allem, wir haben Freude. Wir danken Gott für die Gemeinde. Wir danken Gott für die Gemeindeleitung. Wir danken Gott für die Infrastruktur hier. Ja, wir danken Gott für unsere lieben Nachbarn. Wir danken Gott für unseren Arbeitgeber, für den Chef, für unsere Regierung. Für alles das danken wir Gott. Der euch fähig gemacht hat, und euch heißt euch alle, also nicht nur die Pastoren, bitte, zum Anteil am Erbe im heiligen Licht. Und das ist ein sehr schwieriges Wörtlein. Ich gebe es euch ungefähr so weiter. Die beste Illustration dafür findet man im Propheten Hesekiel. Es gibt ein Erbe. Und das Erbe, was wir antreten, ist das Erbe der Leviten im Wesentlichen. Also wir sind Teil vom Tempeldienst Gottes. Jeder von uns ist König und Priester. Und zwar nicht nur irgendwelche Leviten, weil die waren damals korrupt bis zum Gehtnichtmehr, sondern der Leviten im Sinne Zadoks, die Nachfolgen Zadoks. Die durften damals dann auch, das sieht man im neuen Tempel von Hesekiel, dann in der Nähe Gottes sein. Ja, das ist ein Tempel, der sich noch nicht erfüllt hat, aber da wird gesagt, es werden dann nur noch die Nachfahren Zadoks das machen können, weil die haben sich nicht korrumpieren lassen. Und das ist dieses Erbe. Das heißt, durch nicht korrumpieren lassen des Herzens, nicht seine eigene Macht und seine eigenen Bedürfnisse vor die Bedürfnisse Gottes stellen, nur die Reinheit des Wortes bewahren. Das ist das Erbe des Lichts, was wir dann antreten dürfen. Und dieses Erbe des Lichts haben wir jetzt schon angetreten. Das heißt, wir dürfen das Wort Gottes verwalten. Und wie bei den echten Leviten im Sinne Zadoks, geben wir das Wort Gottes auch weiter. Jeder Einzelne von uns, nicht nur die Pastoren. Wir sehen das immer wieder, wie damals auch im Epheserbrief. Das Christentum ist für jeden, wir sind alle tragfähig. Die Aufgabe des Hirten ist eine andere, als die alleinige Herrschaft über die Lehre zu haben. Ja, das ist ganz wichtig. Also wir werden mündig gemacht, wir sollen nicht mehr, erinnert euch, Nepioi sein. Und die Nepioi, wir kennen das Wort Nepotismus, ja, der Kind, das Kind im Leib eines Erwachsenen, von Beruf Sohn, ja, das sind so Leute, von denen hält man sich lieber fern, ja, wenn jemand nur einfach was geerbt hat, aber nicht weiß, wie er damit umgeht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. So, jetzt bin ich durch die Texterklärung durch. Und jetzt werde ich auf 3 oder 4 Punkte eingehen. Und der letzte Punkt kommt zuerst. Das Werk Jesu, er hat uns versetzt, haben wir gesagt, vom Reich der Finsternis versetzt. Das heißt, er hat uns genommen. Das ist etwas, das können wir nicht selber tun. Und tut uns rüber ins Reich des Lichts. Und da ist das Reich der Finsternis, es ist weg. Wir haben die Grenze überschritten. Da ist eine Zollschranke dazwischen. Ja, da ist eine Wache dazwischen, eine Grenzwache. Wir sind jetzt in diesem Reich drin. Der andere kann zwar noch brüllen, der kann uns noch anbrüllen, aber der hat keine Macht mehr über uns. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Ja? Das Alte hat keine Macht mehr über uns. Das hat Jesus gemacht. Und es ist extrem wichtig, und wegen dem nehme ich diesen Punkt zuerst, weil alles andere, was ich euch sagen werde, wird nur funktionieren und geht einzig und allein, wenn wir verinnerlicht haben, dass Jesus uns genommen hat, versetzt hat vom Reich der Finsternis, ins Reich des Lichts. Das vermeidet eine Menge Irrlehren auch zum Thema, wie man mit Belastungen aus der Vergangenheit umgeht. Da gibt es ganz komische Bücher und ganz komische Theologien dazu. Wie gehe ich mit Belastung aus der Vergangenheit um? Die Belastung ist ganz einfach weg, raus aus dem Reich, rein ins neue Reich. Und der Schuldstein ist durchstrichen, es ist alles weggewischt, die Schuld ist abgewaschen, sie hat keine Macht mehr. Und viele Leute, die dann sagen, ja, aber dann hat der und der noch ein spezielles Gebet gesprochen und dann ging es mir wirklich besser, sage ich, ja, weil du vielleicht zum ersten Mal dann geglaubt hast, dass du versetzt worden bist. Aber die Versetzung ist passiert und die können wir nicht tun. Er hat uns versetzt. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir tun können. Aber wichtig nochmal, ihr könnt das nur tun und die Kraft ist nur da, weil die Sünde keine Macht mehr hat. Und das kann man nicht oft genug sagen. Das Erste ist, Gebet und Handeln sollten zusammengehen. Ich gebe auch ein Beispiel, das es vielleicht illustriert. Gott hat ja Israel auch versetzt, damals physisch versetzt, aus Ägypten. Und dann wurden sie durchs Rote Meer durchgetragen oder durchs Schilfmeer. Und dann wollte der Pharao den ja nachsetzen, aber er konnte nicht und er wurde dann von den Wellen verschlungen. Das ist genau das, diese Versetzung ist so, dass dann uns und das alte Reich Ägypten, figurativ damals gesprochen, ein Meer trennt. Ja, also da kann man nicht mehr zurück. Ja, die Sünde hat keine Macht mehr. Da kann vielleicht noch jemand da drüben rufen, aber es passiert nichts mehr. Man kann zurück wollen, wie Israel das wollte, sagten, oh, wie schön war es in Ägypten. Ja, das ist dann unsere Sünde, wenn wir zurück wollen. Aber grundsätzlich mal sind wir im Neuen Reich. Jetzt sind sie also dort und nehmen jetzt das Land Israel ein. Und da gab es eine Stadt, die war ein bisschen zäh zum Einnehmen, das ist die Stadt Ai. Ja. Und da sehen wir, was passiert, wenn man es aus eigener Kraft machen will. Sie haben es erst aus eigener Kraft versucht, sie sind einfach mal drauf losmarschiert, haben nicht gebetet. Jemand hat dann irgendwelche komischen Götzen abgeräumt und hat sie bei sich versteckt und Gott hat das nicht wirklich gern. Und die Israeliten stecken eine empfindliche Niederlage ein. Danach beten sie, sie finden raus, wer es war. Und die Sache wird dann erledigt. Gemäß der Heiligkeit Gottes, ist auch eine Sache, die uns vielleicht nicht passt, aber Gott ist heilig. Und danach wird der Feldzug neu gemacht. Und dann sagt Gott, ich habe euch die Stadt Ai in die Hand gegeben. Jetzt muss man sich das so vorstellen, Israel war da ganz unten im Jordantal, das ist so minus 250 Meter ungefähr. Das Tote Meer ist ja so minus 270 Meter ungefähr. Ja, also es war irgendwo sehr weit unten, ja, in der tiefsten Punkt der Erde ungefähr. Und Ai, sagen wir mal, ist irgendwo 500 Meter hoch, irgendwas in der Gegend, also sehr weit oben. Das war also ein 800 Meter Marsch, jetzt nicht durch einen schönen Bergweg, wie wir es kennen, sondern einfach durch irgendeine Art Wüstensand, wo man zwei Schritte vorwärts geht, einen Schritt rückwärts. Ja, das ist danach ziemlich ausgepumpt. Jetzt, wie macht man so einen Angriff? Sie hätten sagen können, ja, Gott hat uns die Stadt gegeben. Ja, so ist, wie wir oft argumentieren würden. Gott macht alles für uns, Gott kämpft den Kampf für uns, singen wir manchmal. Stimmt nicht ganz, ganz ehrlich. Gott endet den Kampf für uns, aber kämpfen müssen wir schon selber. Und Gott sagt den Israeliten immer wieder, ihr müsst selber lernen zu kämpfen. Am Anfang gibt er ihnen einfache Kämpfe, die werden jedes Mal ein bisschen komplizierter. Und so ist es mit unserem Leben auch. Am Anfang haben wir einen Sieg nach dem anderen und danach plötzlich merken wir, das Leben ist komplizierter und Gott wird uns stark machen. Also lauft Gott nicht aus der Schule, wenn ihr mal Probleme habt. Die Probleme sind da, um euch stark zu machen. Okay, was machen sie? Sie stehen ganz früh auf, um 4 Uhr früh, sodass sie um 8 Uhr früh oben sind und einen Überraschungsangriff starten, sagen, Surprise, da sind wir. Und die Stadt wird vernichtend geschlagen. Und danach, ja, danach gibt es immer noch Widerstand. Und dann schickt Gott noch Hornissen. Und die erledigen den Rest. Ja, und die terrorisieren die Armee. Und danach wird die wirklich, wirklich vernichtend geschlagen. Also wir sehen da auch, dass Gott für uns kämpft. Aber sie haben alles gemacht selber, dass sie das machen können. Also das heißt, wenn wir beten für etwas, bitte tut alles, dass das Gebet sich erfüllt. Tut alles selber. Das widerspricht sich nicht. Im Gegenteil, gerade weil ich gebetet habe und weil ich glaube, handle ich entsprechend. Wenn ich nicht glauben würde, würde ich nicht handeln. Israel hat damals nicht geglaubt in der Wüste und sind in der Wüste geblieben. Ja, sie haben Angst gehabt vor dem Feind. Die zweite Generation, die ist dann rübergegangen. Sie hat ihren Glauben gezeigt durchs Rübergehen über den Jordan. Das nächste ist die Erkenntnis Gottes. Die Erkenntnis Gottes führt uns in jeder Hinsicht in die Mitte. Und die Mitte ist Jesus. Die Mitte ist Gott. Das Christentum, sagen wir, so übrigens wie das Judentum, ist exzentrisch. Die Mitte ist nicht in mir drin. Wenn jemand sagt, Hauptsache es kommt von Herzen, ist einer der dümmsten Sprüche, den es aus christlicher Sicht gibt. In der Bibel findet ihr das nicht, weil das Herz ist eine Mördergrube, gemäß der Bibel. Ja, unsere eigenen Gedanken, auf die kannst du dich wirklich nicht verlassen. Wenn ich nach meinen Gedanken gehen würde, das wäre ganz, ganz böse. Ja? Also, es ist exzentrisch, das Zentrum ist draußen. Das können wir bewundern im Wort Gottes, durch den Geist Gottes. Und dementsprechend ist das wichtigste Gebot: Höre Israel, der Herr dein Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn dein Gott lieben von ganzem Herzen. Das heißt übrigens mit allem, was unser Denken ist, allem unserem Intellekt, all unserem Willen, all unseren Gefühlen. Das ist das Herz, das ist, wir würden sagen, mit dem ganzen Kopf. Ja? Das ist was anderes, als wir denken heute. Von ganzer Seele. Und Seele ist in dem Fall auch das ganze Leben, der Körper. Das ist viel mehr. Also Nefesh ist eigentlich sozusagen der Rachen, die Gurgel. Ja, ohne Gurgel gibt es einfach kein Leben mehr, als mit dem ganzen Leben. Ja. Und mit all deiner Kraft. Oder man kann auch sagen, mit all deinem Vermögen. Vermögen ist meine Muskelkraft. Vermögen ist aber auch meine Geldkraft. Vermögen ist meine Macht. Vermögen ist meine Vernetzung. Das ist mein Vermögen. Mit all dem sollen wir Gott lieben. Und das Zweite, was Jesus sagt, ist, und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und in all dem sind alle Gebote zusammengefasst. Das heißt, die gesamte Wille Gottes führt in das. Wenn es nicht zur Liebe Gottes und zur Liebe des Nächsten führt, ist irgendetwas falsch. Das heißt, Liebe zu Gott äußert sich durch viel Wort Gottes. Steht übrigens im Kolosser 3. Wir werden noch darauf kommen, wegen dem werde ich das jetzt nicht besonders ausführen. Es gibt dazu auch noch eine separate Predigt, da wir werden jetzt durch den Kolosserbrief durchgehen, das heißt, es wird wiederkommen. Gottes Gebote werden getan, wenn wir Gott lieben. Gott wird angebetet, wenn wir Gott lieben. Und übrigens an die Jungen von euch, warum nicht auch mal die Ursprachen lernen? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich versuche das jetzt irgendwie nachzuholen und das ist obermühsam. Also als 57-Jähriger, das geht ungefähr 5-mal mühsam als 20-Jähriger. Also wer Lust hat oder nicht Lust, also wer einfach das mehr machen will, einfach versucht das mal. Geht einfach, als man denkt, am Anfang ist es zäh, aber danach wird es eben einfacher. Liebe zum Nächsten, das ist Diakonie, wir haben es vorher besprochen. Es ist aber auch Vergebung. Ja. Kommt auch dann im Kolosser 3. Ja, wenn jemand was gegen jemand anders hat, dann soll er vergeben. Annahme und Ertragen, wir haben es vorher gehabt. Und ansonsten, keine Extreme. Es ist immer die Mitte. Und die meisten Irrlehren, die wir kennen aus der Kirchengeschichte, sind extremistische Irrlehren gewesen. Es ist nicht, dass jemand was Falsches gesagt hat. Es war einfach, dass jemand was überbetont hat. Und die ganzen Irrlehren, die wir haben, ist, weil irgendjemand irgendeinen Vers nimmt, herausisoliert und den verabsolutiert. Wir können viel von dem, was wir auch an Missverständnissen haben, könnten wir ausräumen, indem wir einfach bestimmte Verse nicht so absolut nehmen würden und vielleicht auch das griechische Wort alles, was eben nicht immer alles heißt, auch nicht als alles interpretieren würden, also nicht wie ein Mathematikbuch. Ihr wisst es ja und wegen dem warne ich euch nochmal einfach, wenn ich sage, ich habe alles aufgegessen, heißt es nicht, dass ich jedes Atom vom Teller weggeschleckt habe. Ja, das heißt nicht, dass ich dann wie ein Hund das dann noch blank poliert habe. Alles heißt erst recht nicht, dass ich den Teller aufgegessen habe. Alles heißt erst recht nicht, dass ich den Tisch mit aufgegessen habe oder das Haus oder die ganze Erde oder das Universum. Ja? Also das Wort alles bezieht sich auf den Kontext. Und wenn es heißt, alles ist Gnade, dann einfach aufgepasst. Es ist nicht verabsolutiert. Man muss einfach sehen, was Paulus damit meint. Ja? Und genauso wie die Leute nach Ai hochmarschiert sind und danach die Hornissen gekommen ist und danach den absoluten Finish gemacht haben, dann können Sie sagen, es war alles Gnade. Ja, aber es war halt auch Ihre Anstrengung. Ihr versteht, was ich meine. Also Sie mussten Gott die Ehre geben, also die Ehre gehört Gott, weil wir mit unserer Anstrengung nicht alles können. Aber am Ende ist es eben beides. Ja, also passt auf mit dem Wort alles. Und wenn man das macht, dann kommt man nicht in die ganz komischen Lehren, die wir zum Teil in unseren Gefilden haben. Dementsprechend, sage ich mal, haben wir eine Verwurzelung in der Bibel und ich bringe jetzt euch verschiedene Mitten. Also es gibt mindestens 20 Mitten, ihr werdet eure eigenen Mitten auch noch finden. Aber ich gebe euch ein paar zur Inspiration, was die Mitte ist und was die Extreme sind. Also Verwurzelung in der Bibel statt Traditionalismus, ja, wenn man dann plötzlich was dazu erfindet, weil der Mensch will dir Gott gefallen, also erfindet er gerne was dazu und wird kreativ. Oder Antinomismus, das heißt Gesetzlosigkeit, Anarchie. Ja. Oder wir wollen nicht konform mit der Welt sein, steht im Römer 12, Vers 2. Und die Extreme wären Nonkonformismus, also ich bin einfach mal anders, weil es Spaß macht, anders zu sein. Ja, ich laufe rum wie ein Hutterer oder wie ein Amish. Ja, da ist man einfach mal richtig anders, einfach weil ein Christ muss anders sein. Ja. Eine Frau trägt keine Hosen, die trägt nur Röcke. Ja. Warum? Wo steht das? Ja. Also das ist dieses Anderssein, was völlig aus der Luft gegriffen ist. Das sind menschengemachte Lehren. Das ist Traditionalismus und Nonkonformismus. Und das andere ist totale Anpassung. Ja, wir bieten uns der Welt an. Ja, wir trinken und saufen und lassen uns volllaufen und lästern rum und verwenden schlechte Wörter. Und Paulus sagt, nein, ein Christ verwendet keine schlechten Wörter. Ja, und ein Christ macht keine zotigen Witze. Ja, keine schlüpfrigen Witze. Das macht er nicht. Also es gibt Dinge, wo wir nicht konform sind, aber wir müssen nicht überall nicht konform sein. Das ist das Schöne. Verzichten können statt Asketismus oder Hedonismus. Ja, ich verzichte, das heißt, ich opfere. Ich gebe zum Beispiel dem Nächsten etwas. Ja, oder ich faste einmal, wenn es sein muss. Aber ich bin nicht der totale Asket, der jeden Tag fastet. Oder ich bin nicht der totale Hedonist, der sich einfach auch gut gehen lässt. Und wie Jesus da gesagt hat, der eine reiche Mann, ja, der hat dann irgend so eine Kornkammer gemacht, sagt, ach, lass es dir jetzt gut gehen, das habe ich alles für mich selbst. Ich kann es essen und ich kann es trinken und ich kann es Party machen, ein Leben lang und nichts mehr kann mir passieren. Ja, und Jesus sagt, du Idiot. Ja, da steht du Narr, aber es heißt eigentlich du Hirnloser. Ja, also das griechische Wort heißt du Kopfloser, du Hirnloser. Ja, also hirnloser Idiot. Heute Abend wird dein Leben noch von dir zurückgefordert werden. Und zurückgefordert ist so wie ein Schulden, die zurückgefordert werden. Ja, das Leben wird zurückgefordert. Wir haben das Leben hier geliehen. Und wenn wir denken, das Leben, was wir haben, ist nur für uns selber, damit ich mich volllaufen lassen kann, die Wampe vollhauen kann, dann haben wir irgendwas falsch gelebt. Das Leben ist immer für die anderen. Und wenn es nicht für die anderen ist, dann sagt Gott, okay, der hat das Leben nicht richtig gelebt, also dem muss ich das zurücknehmen, ich muss mir das zurückholen. Ja, wie man irgendwo ein Mietauto, was falsch verwendet wird, zurückholt. Okay. Das wäre der Hedonismus. Und geistliches Wachstum, Gemeinschaft des Heiligen Geistes, was sehr schwierig ist, braucht jeden Tag, statt Mystizismus. Ja, ich suche einfach eine geistliche Erfahrung und ich fühle mich einfach so fromm. Ja, und oft haben wir das, wir wollen diese geistliche Erfahrung. Geistliche Ausbildung und Befähigung statt Elitismus. Und Elitismus ist eben schon eine Geschichte. Also wir haben ja von Soldaten geredet, die Paulus angesprochen hat, wir sind alle Soldaten. Wenn nur noch ein Teil Soldaten sind und die anderen nicht, wenn ich also sage, kämpf du für mich, was haben wir dann am Ende? Wir geben alle Macht den Soldaten, wir haben eine Militärdiktatur. Und ich weiß, wovon ich rede, ich bin hier in Argentinien geboren, dort war es genauso. Und die Militärdiktatur, die Militärs, die haben da ganz schön auf die Zivilisten runtergeschaut. Ja, für die waren Zivilisten waren einfach Menschen zweiter Klasse, weil die konnten nicht kämpfen. Ja, und wir wollen keine geistliche Militärdiktatur. Wir wollen, dass jeder von uns Soldat ist. Jeder ist fähig. Bitte delegiert das Kämpfen nicht an euren Seelsorger, an euren Pastor, an euren Ältesten oder wen auch immer. Oder den fremden Prediger oder den Buchautor. Erkenntniswort des Wortes Gottes statt Gnostizismus. Ja, Erkenntnis, haben wir gesagt, beinhaltet, dass wir die Mysterien Gottes erkennen durch den Heiligen Geist. Gnostizismus, der damals war, der heute übrigens mit Macht zurückkommt, ist, dass ich spezielle Erkenntnisse habe, die nur durch Regel hast. Du verstehst es, die anderen nicht. Aber ich sage es dir heute nach dem Gottesdienst, das, was nur du verstehen kannst. Du bist mein guter Freund. Ja, und dann fühlt man sich schon, das Ego geht dann gerade hoch, oder? Ja, weil nur er versteht es, ja. Und ich weiß, dass er eine besondere Befähigung hat. Und dann sage ich, und ja, ganz kleines Geheimnis, weißt du. Das ist Gnostizismus. Eine Elite bildet sich raus wieder in der Gemeinde. Das Wort Gottes ist für alle da. Ja. Also bitte, wenn irgendjemand sagt, es gibt eine Speziallehre und nur du verstehst das, sage ich, da müssen alle roten Alarmglocken hochgehen, alle. Es gibt nichts, was nur einer versteht. Aber es gibt viele Dinge, die verschlossen sind, weil der Heilige Geist sie verschließt. Und die können wir nur auftun durch die Gnade Gottes und durchs Gebet. Wegen dem ist immer das Wichtigste beim Bibellesen, zuerst beten. Zuerst sagen, Gott, was willst du sagen? Ja, beten ist ja nicht, Gott, tu dies, Gott, tu das, sondern Gebet ist ja vor allem, Gott fragen, was willst du und wie kann dein Reich kommen? Es ist Reinheit statt Synkretismus. Synkretismus wäre die Vermischung von Christentum und Heidentum. Wir sind rein in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir haben eine Streitkultur statt Streitsucht, Rechtshändeln, ja, wie bei den Korinthern, oder Duckmäusertum. Ja, alle sind still und sagen nichts, ja, weil man darf ja nie Meinungsverschiedenheiten haben. Nein, wir haben eine Streitkultur und Streiten will gelernt sein, das muss auf die richtige Art gemacht sein. Es gibt viele Regeln dafür, die dürfen wir lernen. Wir können auch mal Meinungsverschiedenheiten haben, aber das sollte man einfach anständig austragen können. Wir sehen das bei den Aposteln zum Beispiel. Ja, die hatten auch großen Streit um bestimmte Lehrfragen, Apostelgeschichte, seht ihr das. Ihr seht dann auch, wie das dann behoben wurde. Gegenseitige Ermahnung, Befähigung statt, was wir sagen wollen, ja, irgendwie eine Art psychologiebasierter Seelsorger oder irgendeine Art von Jüngerschaft, wie wir das zum Teil heute hören. Jüngerschaft ist nicht schlecht, aber das, was heute zum Teil verkündigt wird, das Jüngerschaft, das hat der Geschmäckle. Und das Gegenteil davon ist Unverbindlichkeit. Ja? Das ist genauso schlecht. Ja, dass wir sagen, okay, kann kommen, wer will, kann nicht kommen, wer nicht will, ist alles wurscht, wir sind alle frei. Das ist auch wieder so ein Extrem. Ja? Die Mitte ist irgendwo das Gegenseitige, sich checken. Ja, ein Hauskreis ist oft gut, da kann man sich sehr schlecht verstecken. Ja, und da checkt man sich gegenseitig. Und da geschieht auch die Ermahnung, sage ich mal, auch auf einer, sag mal, angenehmer Art und nicht mit zu großen Wellen. Und dann eben, wir sind weder weltlich noch weltfremd, sondern wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das ist wieder diese Mitte. Und wir haben ein informiertes Handeln. Das heißt, das, was wir tun, wissen wir, warum wir es tun, statt hirnloser Praxis oder einer toten Schreibtischtäter-Theologie. Ja, wir haben mit unserem griechischen Denken, was uns durchsetzt, haben wir Theoretiker und Praktiker getrennt. In der Bibel ist Theorie und Praxis immer eins. Und wegen dem, wir tun, weil wir wissen, was wir tun, weil wir wissen, warum wir es tun. Also wir tun nicht einfach durch Nachäffen, aber wir theoretisieren auch nicht rum, ohne zu tun. Und dementsprechend führt die Erkenntnis, die wir haben, diese Mitte führt zu würdigem Wandeln. Und inzwischen haben wir wahrscheinlich begriffen, würdiges Wandeln heißt es hier, also wir sind in der Mitte. Das Einzige, was unnormal ist beim Christen, ist seine Liebe. Die ist unnormal hoch. Die darf unnormal hoch sein. Wir ertragen uns unnormal gut. Ja, das ist unnormal. Wir lieben Gott unnormal viel. Wir suchen sein Wort. Wir wollen viel mehr lesen vom Wort Gottes als der typische Zeitungsleser. Ja, für uns ist Gottes Wort wichtiger als die Zeitung. Das ist das, was unnormal ist. Alles andere führt uns in die Mitte, gibt uns Balance. Und dementsprechend sind wir Kämpfer und nicht Leute, die zurückschrecken. Wir sind Soldaten, nicht Duckmäuser. Wir sind alles das. Und damit will ich abschließen. Danke fürs Zuhören. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, da hinten gibt es einen Kaffee dann irgendwann mal. Und dann kann ich euch noch ein paar Geheimnisse erzählen. Gott befohlen.